Wir haben am Anfang ein schönes Chorlied gehört, in dem das Wort Ja immer wieder vorkam. Erinnert ihr euch? Ja, Gott sagt Ja zu uns. Und in der zweiten Strophe, wenn ich mich richtig erinnere, hieß es unsere Antwort Ja. Manchmal, ihr lieben Schwestern und Brüder, fällt das Ja nicht so leicht. Da knusen wir ein bisschen herum, ob wir nicht doch lieber ein Jein oder vielleicht oder später als Antwort haben, als ein klares, eindeutiges, helles Ja. Heute geht es um eine Person, die sehr viel Mühe hatte mit dem Ja. Aus 2. Samuel 12 hören wir eine Geschichte. Erstens, ein König bekommt Besuch. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so von ganzem Herzen, dass wir dir nicht einerlei sind. Dass dieses Ja, das du zu uns gesagt hast, ein ganzheitliches Ja ist. Ein Ja, das alle Bereiche unseres Lebens umschließt. Auch die Bereiche, die wir deinem Licht manchmal nicht so aussetzen mögen. Gib heute Morgen, dass wir geöffnete Ohren haben, nicht Menschenwort zu hören, nicht meine arme kleine Predigt, aber dein Wort zu hören, das hineinspricht in unser Leben. Amen. Der Prophet Nathan kommt zu David. Zwei Prominente begegnen sich. Zur Zeit Davids war ein Prophet hoch angesehen. Später, das wissen wir, da hat man Propheten in Gefängnisse geworfen, Jeremia in eine tiefe Wasserkuhle eingesperrt, manche hat man getötet. Propheten hatten es die meiste Zeit nicht leicht, aber bei David war das anders. Da war der Herr Prophet und seine Majestät der König. Der Prophet darf unangemeldet kommen bei dem König. Ganz gewiss, er ist. Hat immer eine offene Tür. David begrüßt ihn. Steht nicht in der Bibel, dass er ihn begrüßt, aber er hat ihn bestimmt begrüßt. Und dabei ist ihm noch nicht einmal etwas eingefallen. Nämlich, dass da doch noch eine unbereinigte Situation in seinem Leben war. Nein, David war im Gegenteil auch gerade über diese Situation gar nicht mal so unzufrieden. Immerhin hatte er jetzt zu seinen diversen Ehefrauen noch eine weitere hinzugewonnen. Die hatte ihm einen wunderbaren kleinen Sohn geboren, Salomo mit Namen. Prächtig. Nein, der hieß nicht Salomo, der nächste von ihr hieß Salomo. Prächtig. Ich denke, er hat auch viel Lob bekommen, so eine Kriegerwitwe zu heiraten von einem verdienten Offizier. Das ist doch was, nicht? Er kümmert sich um seine Leute. Wunderbar, David. Und die Sache da, naja, vielleicht wäre der Uriah, ja, so wie, ihr kennt die Geschichte doch, vielleicht wäre der Uriah ja sowieso umgekommen. Das Schwert frisst bald hier und frisst bald da. So hatte er doch dann auch sich und andere vertröstet. Und da ist der Uriah halt mit umgekommen. Die Wahrheit war ja etwas anders, das wissen wir wohl. Aber immerhin war er der König. Als König kann man sich ja mal was rausnehmen, ne? Merkt ihr, dass ich das so pointiert sage? Es geht ja immer nicht nur um David. Und wenn ich hier stehe zu predigen, geht es zunächst einmal auch um mich. Na, gleich nach David, ne? Und dann kommen die Hörer dieser Predigt. Das gilt uns allen. Schön, dass du da bist, Nathan. Was hast du auf dem Herzen? Zwei Männer waren in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte Kleinvieh und Rinder in großer Menge. Der Arme hatte gar nichts als nur ein einziges kleines Lamm, das er gekauft hatte, und er nährte es. Und es wurde groß bei ihm, und mit seinen Kindern zugleich aß es von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief an seiner Brust, und es war ihm wie eine Tochter. Da kam ein Reisender zu dem reichen Mann. Dem tat es leid, etwas von seinem Kleinvieh und seinen Rindern zu nehmen, um es für den Wanderer zuzurichten, der zu ihm gekommen war, und er nahm das Lamm des armen Mannes und richtete es zu für den Mann, der zu ihm gekommen war. Eigenartige Geschichte, ne? David merkt gar nichts. Hört, wie David reagiert. Da entbrannte der Zorn Davids sehr wider den Mann, und er sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann, der dieses getan hat, ist ein Kind des Todes. Und das Lamm soll er vielfältig erstatten, darum, dass er diese Sache getan und weil er kein Mitleid gehabt hat. Der königliche Richter spricht seinen Spruch. Und er ist sehr schnell mit dem Todesurteil bei der Hand. Man wundert sich, nicht? Ohne die Sache zu untersuchen und zu beleuchten und Strafverteidiger einzustellen. Die Sache ist doch so klar wie nur was. Wer das getan hat, weg mit ihm. So weit, so gut. Da ist der königliche Richter mit seinem Todesurteil. Aber es gibt einen Richter, der über David steht. Gott. So spricht der Herr, der Gott Israels. Du bist der Mann. Sieht er, da bekommt die Geschichte eine ganz andere Wendung plötzlich. Da ist nicht mehr der große, mächtige König David auf seinem großen, mächtigen Thron mit seiner großen, mächtigen Richterbefugnis, sondern da ist der Sünder David, sobald Gott anfängt zu reden. Du bist der Mann. Und wenn wir die Geschichte noch einmal so überdenken, jawohl, so war das. Da war ein armer Mann, der Uria, der konnte sich keine Heerschar von Frauen und Nebenfrauen leisten wie David. Der konnte sich nicht einen schönen Palast leisten und haufenweise Dienerinnen und Diener, die ihm das Essen kochen und die alles machen. Er hatte seine liebe, schöne Bathseba. Und dieser König, ja, wir kennen die Geschichte. Du bist der Mann. Wie hieß doch das Urteil, das der König selbst gesprochen hat? Der Jesus erzählte einmal in einem Gleichnis eine etwas vergleichbare Geschichte, und da heißt es: Aus deinem Munde richte ich dich, du Schalk. So heißt es dort. Und der David hört. Der David hört die Stimme Gottes in seinem Gewissen, die weiterredet zu ihm. Und er wird von seiner Schuld völlig überzeugt, wird krank. Gibt ja so etwas, nicht? Schlechtes Gewissen ist kein guter Doktor. Er wird krank, der schreit zu Gott. Hört einmal. Von David, ein Psalm, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen, wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Psalm 32. Als ich schwieg, verzehrten sich meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommerdürre. Ich tat dir kund meine Sünde und habe meine Ungerechtigkeit nicht zugedeckt. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Und ich habe getan, was böse war in deinen Augen. Damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. In diesem letzten Satz sagt David, du hast ein Urteil über mich gesprochen, Gott, aber das Urteil ist wahr. Es ist an dem. Das habe ich getan. Das ist meine Sünde. Arme David, ne? Aber es war Gottes Geist, der in dieses Herzes David hineingeleuchtet hat und ihn aufgestöbert hat. All seine Rechtfertigungsgründe, seine Entschuldigungen wie ein Nebel vor der Sonne vergehen lassen hat. Das zählte alles nicht mehr. Ich bin doch der König, im Krieg kann ja allerhand passieren. Und was hatte er sonst noch? Ich war so schlecht drauf. Mir ging es an dem Tag nicht so gut. Was hat man alles für Entschuldigungen, bis Gott redet, bis Gott hineinredet in das Leben, in die Situation. Und dann wird aus dem Kavaliersdelikt plötzlich Sünde. Dann wird aus dem schlauen Schachzug plötzlich Schuld, wenn Gott redet. Hätte Gott sich das nicht auch sparen können, hätte nicht den David einfach sich freuen lassen können. Ihr Lieben, nein. Ohne Bekenntnis der Schuld gibt es auch keine Vergebung. Wenn ich gesündigt habe, dann muss ich meine Sünde bekennen. Warum? David sagt es sehr klassisch schön, damit du gerechtfertigt werdest. Wir geben Gott Recht in seinem Urteil über uns. Gesündigt, ja, gesündigt. Und in David war sicher noch sein vermessenes Todesurteil, der Mann ist des Todes, im Ohr. Als Gott ihm zeigte, wer dieser Mann in Wirklichkeit war. Kann euch sicher sein, in ganz Israel gab es keinen reiche Mann, der dem armen Mann sein Schaf weggeschlachtet hatte. Das war eine Gleichnisgeschichte. Das galt nur auf David. Seht ihr, Gott hat den David im Visier. Liebevoll, mit einer Geschichte, sodass David, er hätte ja reagieren können, er sagen können, mich Nathan, sei still, Nathan, sei still. Ich habe dir was, ich habe Gott was zu bekennen. Ich muss was loswerden. Wäre ja schön gewesen, nicht? Aber Nathan muss die ganze Geschichte zu Ende erzählen, damit aus dem Mund des Davids das gerechte Urteil ausgesprochen wird. Und dann kommt die Erlösung. Und du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Welch Glück! Du hast vergeben die Ungerechtigkeit meiner Sünde. Vergebung! Viele von uns wissen gar nicht, was das Wort bedeutet. Ja, sie wissen es. Sie können ja, brauchen wir bloß im Herkunftsduden nachzugucken oder im weiß ich wo nicht. Und dann weiß man, was Vergebung ist. Aber persönlich erfahren. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, derer ich nicht wert. Alle meine Sünden hat sein Blut hinweggetan. Vergebung. Ich erinnere mich noch an Situationen in meinem Leben, wo ich genau das erfahren habe. Vergeben. Es war so schlimm, was ich gemacht habe. So böse, so. Ja. Man muss gar nicht überdenken. Es ist zum Schämen nur. Es ist zum Rotwerden, zum Ausspucken vor sich selbst. Und dann vergeben. Weg. Und Gott denkt nicht mehr dran. Man denkt immer, Gott weiß alles. Nein, Gott weiß nicht alles. Er weiß nicht die Sünde, die er mir gestern vergeben hat. Die weiß er nicht mehr, wo selbst er seit gestern ist. Der weiß noch, was vor 40 Milliarden Jahren war oder weiß ich, irgendeine Zeit. Das weiß er alles noch. Aber meine Sünde von gestern weiß er nicht mehr. Ist das nicht schön? Geschwister, was hat das mit uns zu tun? Auch wir können sündigen. Wisst ihr, dass die Sünde der Heiligen Gottes schwerer wiegt als die Sünde der nichtgläubigen Menschen? Wisst ihr, ein Mensch, der ohne Gott lebt, der ist, so sagt es uns der Römerbrief ganz deutlich, unter der Macht, unter der Herrschaft der Sünde, der muss sündigen. Und folglich sündigt er. Ich rege mich da auch nicht drüber auf. Ich bin hier nicht besser als irgendjemand von Hause aus. Nicht der eine, der klaut, der andere begeht Fahrerflucht, der dritte und so weiter, nicht? Wir sind halt von Hause aus Sünder. Und Sünder, wie der Name sagt, sündigen. Aber Gottes Kinder, Geschwister, und das ist das, was ich so sehr betone, was mir in der letzten Zeit immer wichtiger wird, sind Heilige, gehören nicht zu dem alten Laden dazu. Wir haben eine neue Schöpfung bekommen. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir sind schon die neue Schöpfung. Einmal sagt der Jesus in der Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Wir sind schon der Anfang von dem Neuen. Und das beinhaltet dann auch, dass wir nicht unter der Macht der Sünde stehen. Wir müssen nicht sündigen. Irgendein alter Evangelist, die konnten das ja immer so treffend sagen. Ich weiß, aus Wilhelm Busch war oder irgendwer, der sagte, wenn ein Ungläubiger sündigt, dann sündigt er fahrplanmäßig. Wenn du sündigst, ist es ein Zugunfall. Zugunglück. Wir müssen nicht sündigen und tun es trotzdem. Geschwister, wir tun es viel mehr, als wir denken. Wenn ich die Bibel lese, die Maßstäbe Gottes im Neuen Testament, wer seinen Bruder hasst, der Mörder. Naja, ne? Wer gegen seinen Bruder sagt, du Narr, oder heute würde man sagen, du Idiot, ne? Ist das höllisch und vorher schuldig. Wir haben es vorhin gehört. Woran erkennt man Christen? Natürlich an der Liebe. Und Liebe sagt nicht zu dem anderen, du Idiot. Wenn die Liebe Gottes nicht in uns wirksam ist, dann sündigen wir. Die ganze Zeit sündigen wir. Ohne Liebe ist alles Sünde. So wie ohne Glauben alles Sünde ist. Nein, ich doch nicht. Nathan, komm, wir ziehen mal über unseren Bruder her. Wir fällen mal ein Urteil über den bösen Mann, der das Schaf geschlachtet hat. Nee? Nathan, David, wir beide. Ja, Könige und Priester. Deswegen sitzen wir, hast du uns alles vorsingen lassen, schön sie können. Deswegen sitzen wir so oft mit unserem Urteil über andere Christen da, nicht? Was die alles verdient haben für ihre Infamitäten. Und in Wirklichkeit sagt uns der Heilige Geist, du bist der Mann. Oder ich kann es mit einem Wort aus Römer 2 sagen, worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du tust dasselbe. Der hat gelogen, der will Christ sein und hat gelogen, also ob der überhaupt echter Christ ist. Und dann klingelt das Telefon. Ich denke, ich bin gerade beim Essen jetzt. Gerade die Suppe so lecker, nicht? Und ja, und das Telefon. Und dann ruft er jemand an. Oh, schön, dass du anrufst. Wer lügt hier eigentlich? Und Lügen ist Sünde, ihr Lieben. Nicht so leicht nehmen. Man kann die Sünde natürlich unter den Tisch reden. Man kann sie abstreiten. Nö, war ich nicht. Man kann sich entschuldigen. Wisst ihr, wie die älteste Entschuldigung der Welt heißt? Das Weib, das du mir gabst, gab mir und ich aß. Das ist eine Entschuldigung gewesen. Und Adam dachte wirklich, er wäre aus dem Gefecht, aus dem Urteil heraus. Wer hatte die Schuld? Gott. Das Weib, das du mir gabst. Hättest du mir das Weib nicht gegeben, hätte ich natürlich nicht gesündigt. Ne? Ihr Lieben, David hatte seine Entschuldigungen. David hatte seine Bagatellisierungsmethoden, das Kleinmachen. Sieh, ach, das tut doch jeder, das ist heute eben so, das macht man so. Oder Mitschuldige suchen, kennt ihr sowas? Das war ich ja nicht alleine. Da war noch jemand mit dabei, der große Unbekannte oder mein kleiner Bruder oder irgendwer, nicht? Und dann ist das irgendwie ein bisschen die Schuld verteilt auf viele Schultern und dann ist sie ja nicht mehr so groß. Oder ich kann mir meine Schuld auch selbst vergeben. Ja? Aber das ist denn auch danach. Ich habe in ungezählten Seelsorgegesprächen, wo Menschen zu mir kamen, die von einer Schuld gedrückt wurden, deren Gewissen belastet war. Sie haben mir erzählt, ich habe jeden Tag 100 Mal bete ich, Herr, vergib mir. Und dann hat Gott doch eigentlich vergeben, steht auch in 1. Johannes 1, Vers 9. Aber die Schuld ist nie weg. Ja, nicht? Vielleicht war das Bewusstsein, das Urteil über diese Schuld überhaupt noch gar nicht im Bewusstsein des Menschen. Das Urteil, der Mann ist des Todes. Ich hab den angeschwindelt, mein Chef. Er war nicht gut. Aber der Chef ist ja auch so ein Ekel. Da hätte ich ihm ja nie sagen dürfen. In Liebe sei er wieder in die Luft gegangen. Aber Herr, vergib mir. Das geht nicht, das vergibt Gott nicht. Der muss erst radikal, wisst ihr, was radikal heißt? Das kommt von an die Wurzel fast gehend. Ne? Radix ist die Wurzel. Das ist die Wurzel. Da muss Klarheit hineinkommen, Wahrheit hineinkommen. Als er da wieder auf seinen Knien lag und heulte und nicht mehr essen konnte und krank wurde, psychosomatisch krank, da wurde ihm das Ausmaß seiner Schuld erst richtig klar. Und dann schrie er zu Gott. Und Gott vergab. Ich weiß ja, wenn unsere Sünde uns nicht schmerzt, dann ist es irgendwie schlecht bestellt um uns. Wenn es nicht wehtut, dass wir gesündigt haben. Wenn sie mehr heulen können. Gott, ich habe gesündigt. Gegen dich habe ich gesündigt. Gegen meinen Bruder habe ich gesündigt. Gegen meine Gemeinde habe ich gesündigt. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Was passiert, wenn ich Sünde bei mir verschleppe, wenn ich sie kleinrede, entschuldige oder obenhin vergebe, Vergebung in Anspruch nehmen, sagen wir immer so schön, wir nehmen Vergebung in Anspruch. Wenn es aber keine wirkliche Vergebung ist, was passiert mit mir? Und jetzt hört euch einmal eine Liste, die ich aus eigenem Erleben zusammengestellt habe. Mein Verhältnis zu meinem himmlischen Vater ist getrübt. Wenn ich beten will, fällt mir alles ein. Alles andere fällt mir ein. Außer, so wie es der Tierstigen, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Auch du liebes bisschen, ne? Das gibt's doch nicht. Hier muss man schnell reden, damit nicht einem noch einfällt, was man alles am Tag noch tun muss oder so, ne? Ach, da muss ich noch zur Sparkasse. Oh, darfst du auf keinen Fall vergessen, die Überweisung. Und dann, Amen, und dann geht's weiter. Nicht, sondern ich muss reden. Und wo bleibt das Hören auf Gott? Schaff mir da nicht. Da stimmt etwas nicht. Da ist die Sünde dazwischen. Das ist alles. Die geistliche Kraft geht verloren. Die Vollmacht geht verloren. Gebeten für jemanden, der krank ist, aber der bleibt krank. Da passiert nichts. Wir sprechen mit jemandem über sein Seelenheil, aber der bekehrt sich einfach nicht. Ich sage nicht, dass alle sich bekehren, wenn wir geistliche Kraft hätten, aber doch überhaupt mal jemand, wollen wir vorsichtig sein, ne? Wenn sich überhaupt gar niemand bekehrt, dann müssen wir doch allmählich uns fragen, stimmt da alles? Wenn sich in der Gemeinde Jesu so gut wie niemand bekehrt, ihr lieben Schwestern und Brüder, dann stimmt irgendwas nicht. Das ist jetzt 80 Jahre her, da war hier in Strakholt. Kennt ihr Remmer Jansen den Namen, ne? Strakholt, kleines Nest damals, kleines Dorf. Tausende kamen zum Glauben. Da war auch ein Bruder, der seine Nächte weinend vor Gott auf den Knien zubrachte und schrie um Erbarmen für die Menschen in seinem Dorf. Das war ihm sein Anliegen. Sie kamen zum Glauben. Jeder Gottesdienst war mit 1.500 Menschen mindestens besucht sonntags. Guck dir mal die Kirche an, die haben sie dann natürlich größer bauen müssen und passen die gar nicht in so eine Dorfkirche rein. Ne? Geschwister, das ist das Normale. Was wir erleben. Wir hatten das früher im alten Versammlungsraum. Ihr habt das jetzt ja besser gemacht. Aber bei uns war das so, da hatten wir ein Taufbecken. Und da stimmt irgendwas mit dem Siphon nicht, mit diesem Abfluss. Und wenn das lange nicht gebraucht wurde, dann fing es an zu stinken. Das war für uns immer eine Mahnung. Es stinkt wieder. Wisst ihr, wenn so alle 14 Tage eine Taufe ist, ne? Dann ist das Wasser dann wieder weg und dann ist es wieder frisch und dann stinkt es nicht. Aber wenn es ein Vierteljahr steht, ne? Das war uns eine, wir haben uns auch nicht viel Mühe gegeben, das irgendwie wegzukriegen, weil es wirklich heilsam war. Es stinkt schon wieder. Ich kenne eine Gemeinde, oder war in einer Gemeinde, da wurde jeden Sonntag Taufe. Das waren die Leute, die sich am vorigen Sonntag davor bekehrt haben. Na schön, ne? Nicht in Deutschland, nein, leider. Das wär auch zu schön, um wahr zu sein. Schwestern und Brüder, wenn wir es Sünde in unserem Leben irgendwie tolerieren, irgendwie, dann werden wir, geht unsere geistige Kraft verloren. Und merkwürdigerweise werden wir sehr rechthaberisch. Wenn jemand über Sünde redet, dann wissen wir sofort, ja, wir sind neutestamentliche Christen und wir sind nicht gesetzlich und dann werden wir auf einmal so militant. Dann werden wir so böse, dann können wir so streiten. Weil es ja uns betrifft, in Wirklichkeit, es trifft den wunden Punkt da drin. Du bist der Mann. Die Gemeinschaft mit den Geheiligten, mit denen, die wirklich im Licht Gottes leben, kühlt immer mehr ab. Das ist auch ein Ergebnis. Wir haben keine Gemeinschaft mehr untereinander. Nur wenn wir im Licht wandeln, haben wir Gemeinschaft und sonst kühlt das ab. Wir treiben uns lieber unter Leuten rum, die oberflächlich sind. Klar, da fühlt man sich dann wohler in solchem Zustand, ne? Was das aber wieder auf unsere Beziehung zu Gott selbst an Auswirkungen mit sich führt, das überlegen wir uns nicht. Ne? Und Gottes Wort ärgert uns. Hör, immer der Paulus. Wobei Predigt kann ich nichts mit anfangen. Zu schwer für mich. Ja. Geschwister, wir leben in einer Zeit, in der, von der der Herr Jesus sagt, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Wundert euch nicht über das, was wir jeden Tag in den Nachrichten hören. Terroranschläge, Selbstmordattentate, Bankräuber, Bonuszahlungen an Pleitegeier, Bankiers und was gibt es alles? Wir leben in einer Zeit der Ungerechtigkeit, wo die Ungerechtigkeit überhand nimmt. Das kann man im 2. Thessalonicher 2 ganz deutlich lesen. Lest einmal die ersten 10 Verse von 2. Thessalonicher 2. Da steht das alles ganz ausführlich. Und in der Offenbarung auch. Aber wir sind doch Gottes Heiligen. Wir sind doch die neue Schöpfung. Wir sind der Leib des Christus. Da passt das nicht, was alle tun. Man kann es so niedlich machen. Das war ja nur ein Seitensprung. Die Bibel hat ein besonderes Wort dafür. Oder man sagt unseren jungen Leuten, bevor ihr das Wagnis einer Ehe eingeht, müsst ihr ja doch mindestens Erfahrungen sammeln. Mit so und so viel Partnern, das musst du alles. Und wenn ihr dann seht, dass ihr geeignet seid, dann schnappt euch den Richtigen. Und dann. Geschwister, nur zu diesem Punkt. Seit wann ist die Scheidungsrate eigentlich kometenhaft in die Höhe gestiegen? Seit die Theorie ausgegeben wurde, ihr müsst Erfahrungen sammeln. Seitdem. Früher gab es auch Ehescheidungen. Irgendein gekröntes Haupt hat sich scheiden lassen und der hat sich scheiden lassen und jene. Aber das waren ganz wenige. Relativ wenig. Heute, wisst ihr, dass in Amerika, so habe ich gelesen, unter Pastoren die Scheidungsrate genauso hoch ist wie im Durchschnitt der Bevölkerung? Weil man ja vor der Ehe ausprobieren muss. Das ist Sünde. Und glaubt ja nicht, dass ihr vollmächtige Christen werdet, wenn ihr vor der Ehe ausprobieren müsst. Ich habe viel Eheseelsorgegespräche gehabt, hunderte. Und ich habe oft gefragt, sag mal, wie war es eigentlich vor der Ehe bei euch? Ja. Leider. Und jetzt klappt es nicht mehr. Wenn man den Menschen sich selbst aussucht, auswählt, dann muss man sich nicht wundern, wenn man falsch wählt. Wenn man sich von Gott beschenken lässt, dann hat man jedenfalls ein gutes Geschenk bekommen. Das ist der Unterschied. Geschwister, es gibt keinen Nathan, oder ist jemand, der Nathan heißt hier? Nein. Ich wünschte, dass es Propheten Gottes in unserer Mitte gäbe. Leute, die kommen, liebevoll wie Nathan, rücksichtsvoll, bewegt von der Not des Königs, getrieben von der Liebe Gottes, die sagen Hans-Peter, und da lebst du in Sünde. Dass deine Haltung deinen Geschwistern oder deine Haltung deiner Frau oder deinen Kindern gegenüber ist falsch. Wir haben vorhin, Joe hat es uns gesagt, einander ermutigen, nicht? Das war so der Tenor, ermutigen. Aber das weiß Joe auch und ich weiß es auch, dass dasselbe Wort, Parakleo, auch ermahnen heißt und zusprechen und so, nicht? Ja. dass wir uns gegenseitig helfen, im Licht Gottes zu bleiben. Mann, wir wollen doch eine Gemeinde sein, erfüllt mit der Kraft Gottes, oder? Wir wollen eine Gemeinde sein, voller Liebe und voller Licht und voller Heiligkeit. Schwestern und Brüder, ich mache keinen Vorwurf. Ich mache keinen Vorwurf. Ich kenne so viele, viele, viele gesegnete, liebe Schwestern und Brüder, die zu mir gekommen sind im Laufe der Zeit, und es war gut. Sie haben gesagt, ich muss es endlich loswerden. Jahrelang schleppe ich mit dieser Sünde herum. Und immer wenn es schön wird, so beim am Tisch des Herrn, im Lobpreis, ansatzweise in Anbetung, es kommt ja nicht dazu, aber ansatzweise, dann fällt mir diese dumme Geschichte ein. Immer. Muss los sein. Da bekannte ich dir meine Übertretungen und verhehlte dir meine Verfehlungen nicht. Und du vergabst mir. Welch Glück ist es. Natürlich kann ich nur Sünde bekennen, wenn ich bereit bin, damit aufzuhören. So wie man so gewissen christlichen Kreisen nachsagt, dann gehen sie zur Beichte und dann hinten machen sie weiter. Ne? Dann haben sie mal wieder bis heute Absolution und dann geht's weiter. Du. So ist das übrigens da, woran er jetzt denkt, auch nicht. Da will ich ihn auch ganz schön die Leviten gelesen und gesagt, hör mal zu, das geht aber nicht, das dürft ihr nicht tun. So ist das nicht, dass sie dann einfach fröhlich weiter sündigen. Manche tun es. Sondern die Bereitschaft, Herr, ich stehe vor dir und ich will nicht sündigen. Ich habe oft geschrien in Versuchungssituationen, Gott, ich will nicht sündigen, bewahre mich, ich will nicht sündigen. Und Gott hat mich aus der Situation herausgenommen. Manchmal hat es wehgetan. Was lieber jetzt wehtun, als einmal von Gott zu hören, du bist der Mann. Der Mann ist des Todes. Nein, das möchte ich nicht hören. Ne? Du sagst ja, aber wir haben doch Heilsgewissheit, das ist doch alles klar. Vorsichtig, das sind zwei Seiten der einen Medaille, Geschwister. Die eine Seite ist, Gott liebt uns, wir sind in Christus und niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und das ist gut. Die andere Seite, Sünde führt zum Tod. Ist auch wahr, genauso wahr. Wie Gott das zusammenbringt, brauchen wir uns gar nicht keine Gedanken darüber zu machen. Wir müssen lieber aufhören mit Sündigen. Und wenn wir gesündigt haben, dann Buße tun. Komm. Und wenn wir merken, dass eins von diesen sechs Punkten, die ich hier aufgezählt habe, unser Verhältnis zu Gott stimmt nicht, wir hören seine Stimme nicht mehr, beim Beten ist es so mühsam. Du, dann sprich dich aus mit einem geistlichen Bruder, einer geistlichen Schwester. Geh zusammen auf die Knie und frag Gott, ob da irgendein, wie heißt es im Psalm 139, ein Weg der Mühsal. Ein Weg der Mühsal bei dir ist. Und dann wird Gott zeigen. Und dann sagen, du, erinnerst du dich noch? Ich kannte mal eine Schwester, die kam zu mir mit der Beichte. Ich habe im Abitur in Mathe abgeschrieben. Dadurch das Abitur bestanden. Ja, ne? Traut man sich ja kaum zu sagen, ne? Aber schließlich hat sie ihr Gewissen doch so geplagt, dass sie mit diesem Betrug ans Licht kam. Das hat sie übrigens auch dann öffentlich gemacht und hat ihr Abitur nicht abgesprochen bekommen durch Gottes Gnade. Gott ist ja gut, nicht? Aber, Geschwister, meine herzliche Bitte, mein Flehen zu Gott, dass wir nicht weiterleben mit irgendeiner Sünde. Bewussten Sünde. Sünden haben wir sowieso. Alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Alles, was nicht in der Liebe ist, ist Sünde. Wer kann wissen, wie oft er sündigt? Aber das, was wir wissen, darum geht es. Nur darum. Ans Licht bringen, bekennen und Gott vergibt. Dann ist wieder Freude. dann ist wieder die Verbindung, die Gemeinschaft mit dem da, der Licht ist und in dem gar keine Finsternis ist. Vater, du bist so sehr daran interessiert und dir ist so sehr daran gelegen, dass dein heiliges Volk Gemeinschaft mit dir haben kann. Dass dein Heiliger Geist dein Volk durchströmen kann. Dass du die Dinge tun kannst, die du verheißen hast, dass du sie tun willst. Dass Menschen zum Glauben kommen. Dass aber auch deine Herrlichkeit offenbar wird inmitten deines Volkes. Vater, du weißt, du kennst jeden und wir beten mit dem 139. Psalm, erforsche mich, Gott, prüfe mich, erfahre, wie ich's meine und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist. Und dann bekennen wir und freuen uns, dass das Blut Christi, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, die völlige Erlösung von jeder Macht der Sünde, aber auch von jedem Folgen der Sünde und von jedem Anspruch an unser Gewissen völlig gesühnt hat, getragen. Und es ist weg. Ihre Sünden und ihre Übertretungen will ich nie mehr gedenken, sagst du. Um Jesu willen, um des Blutes von Golgatha willen. Hab Dank dafür. Lass uns noch einen Augenblick beten. Still für sich jeder. Gott, du hast mit David geredet durch Nathan. Und du hast weiter geredet durch deinen Heiligen Geist in den Stunden der Nacht oder in den Stunden des Tages. Und David ist zurechtgekommen. O Herr, bitte, hör nicht auf, mit uns zu reden. Damit du zu deinem Ziel kommst. Amen.